Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Weißt du noch, ich habe ja neben dir im Kino gesessen, ich habe dich noch angeschubst, ich finde den Anfang schon mega geil. Ich so, nach 15 Minuten war ich schon komplett durchgeschüttelt von diesem Film. Ich liebe das.
Sag mal, Laura und Marco, was ist eigentlich euer Lieblingsfilm von Denis Villeneuve?
Marco, möchtest du zuerst antworten?
Ich glaube, ich will erst deine Antwort hören, nachdem ich im Vorgespräch gemutmaßt habe, dass du ja meiner Erinnerung nach nicht der größte Denis Villeneuve-Fan bist.
Ja, das ist korrekt. ich bin deshalb nicht der größte Denis Villeneuve-Film, weil ich finde, dass seine Filme oft Style over Substance sind.
Schock.
Schock. Ich weiß, das ist sehr nicht charakterhaft von mir, dass ich solche Filme nicht ganz so toll finde. Arrival ist mein Lieblingsfilm von ihm.
Darauf hätte ich jetzt Geld gesetzt. Mm. Das oder Prisoners? Gib zu, Prisoners ist ganz weit oben noch.
Prisoners ist, ja, also ich meine, ich habe den tatsächlich beim Schauen einigermaßen genossen, aber auch da, finde ich, gibt es halt bestimmte Sachen, die ich jetzt nicht ganz so interessant finde.
Ich finde aber deine Meinung gar nicht so weit hergeholt, weil das, was er da macht, da steht vieles für sich selbst. Und dann kann man sich schon fragen, ist es jetzt nur Style oder hat es wirklich Substanz? Also ich finde die Frage schon sehr berechtigt und eigentlich, ich meine, nicht alle Leute können was mit seinen Filmen anfangen, sonst wären alle seine Filme riesige Publikumshits. Sind sie aber nicht. Also ich glaube sogar die wenigsten. Welcher ist es denn? Nicht mal Dune. Also Dune 1 zumindest, ja, aber der ist in der Pandemie gestartet, ich
Pandemie
weiß.
Pandemie und so, ne?
Aber selbst kein einziger hat, glaube ich, über 500 Millionen eingespielt. Arrival natürlich war der erfolgreichste. Arrival war aber auch der massenkompatibelste,
ja,
wahrscheinlich
auf jeden Fall.
All denen. Und das hat auch damit zu tun, dass da, glaube ich, der Style nicht über die Substance hinweg täuschen kann, vielleicht. Für mich ist es, und ich muss echt überlegen, weil ich habe natürlich nicht alles von ihm gesehen, mir fehlt Enemy und seine ganz frühen französischen Filme fehlen mir auch, also französischsprachigen Filme. Prisoners hat mich wirklich umgehauen. Das hätte ich nicht gerechnet und ich wusste, worum es geht. Und trotzdem habe ich nicht damit gerechnet, wie sehr mich der Film reinsaugt. Arrival war auch ein unerwartetes Gänsehauterlebnis im Kino, das ähnlich brummt wie Dune die ganze Zeit. So körperlich schüttelt dich das durch. Ich finde, der spannendste ist auf jeden Fall Sicario. Blade Runner 2049 müsste auf dem Papier mein Lieblingsfilm von ihm sein. Aber so kurz nach Dune 2 lege ich mich vorerst fest auf Dune Part 2. Und lass mich gerne von der Zeit überzeugen, dass es doch ein anderer ist.
Okay, witzig, weil genau das wollte ich nämlich jetzt offen lassen. Denn ich hätte jetzt Dune gesagt tatsächlich. Also ich finde, viele seiner Filme sind halt handwerklich sehr gut gemacht. Aber ich würde nicht sagen, dass irgendwas davon jetzt mein Lieblingsfilm ist von ihm. Weil vieles sage ich so, okay, das ist cool, aber ich gucke es mir nur einmal an und danach möchte ich es eigentlich nicht nochmal gucken. Das war bei Dune anders, den habe ich, glaube ich, dreimal im Kino gesehen. Und ob sich das jetzt schon wieder geändert hat, das werden wir jetzt unter anderem in diesem Podcast erfahren. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast für Filme und Serien, powered by Vodafone. Denn heute geht es wieder auf Arrakis und mit mir im Faltraumschiff sitzen Laura Samide, unsere Expertin für Dramaturgie und jemand, der auch Fanlieblingen wie Denis Villeneuve streng auf die Finger schaut. Hi Laura.
Hallo.
Und Marco Risch, für den Dune ja damals der beste Film des Jahres war. Hi Marco.
Vorerst tatsächlich, dann habe ich ihn durch Suicide Squad ersetzt.
Ah, okay.
Durch The Suicide Squad wohlgemerkt.
The Suicide Squad, gut. Gut, dass du das noch gesagt hast.
Ich bin nämlich jemand, also ich hatte ihn vorerst so festgelegt, ich glaube auch immer noch, er war das beste Kinoerlebnis von allen Filmen, die 2021 rausgekommen sind, aber der Film, der mein Herz erobert hat, war The Suicide Squad von James Gunn.
Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt mit Dune Part 2 ist, aber bevor wir soweit sind, erstmal ein bisschen Werbung. In der Welt von Dune gibt es ja keine Computerchips mehr. Das ist bei uns zum Glück anders und so kommen jedes Jahr immer mehr Handys auf den Markt. tolle Sache für Technikfans, aber wie können neue Technologien mit Umwelt- und Klimaschutz in Einklang gebracht werden? Mit seinem One-for-One-Versprechen will Vodafone seinen Teil zur Lösung dieser Herausforderung beitragen. Das One-for-One-Versprechen lautet, dass für jedes Handy, das bei Vodafone in Kombination mit einem Tarif gekauft wird, ein altes Handy recycelt wird, mindestens 1 Million jährlich. Denn auch wenn alte Geräte nicht mehr einwandfrei funktionieren, können sie dennoch recycelt werden. Mit so einer Kreislaufwirtschaft können wir Ressourcen und unsere Umwelt schonen. Vodafone arbeitet hierfür mit einem Partner zusammen, der Altgeräte in Ländern ohne sicheres Recycling-System einsammelt und fachgerecht in Europa recycelt. Mehr Infos zum One-for-One-Versprechen findet ihr in den Shownotes. Und damit aus der Werbung zurück zu Dune Part 2 und unserem Ersteindruck, den wir jetzt hier spoilerfrei natürlich mit euch teilen wollen. Ja, ich weiß gar nicht, ob ihr es noch wisst, aber im September 2021 haben wir hier in dieser selben Konstellation über den ersten Dune-Teil in diesem Podcast gesprochen. Das ist ja schon ein bisschen länger her und deswegen wollte ich mal fragen, Laura, wie leicht hat dir denn der Einstieg gefallen wieder in dieses Dune-Universum oder auch der Einstieg in diesen Film?
Also ich habe natürlich Hausaufgaben vorher gemacht und nochmal den ersten geschaut und mir auch nochmal YouTube-Videos angeschaut, um ganz sicher zu gehen, dass ich das alles verstanden habe. Dementsprechend finde ich jetzt der Einstieg in den Film an und für sich fiel mir jetzt überhaupt nicht schwer. Aber ich meine, musste eben Hausaufgaben machen. Dementsprechend, ich glaube, ich würde niemandem empfehlen, der jetzt den ersten Teil 2021 geschaut hat, einfach so unvorbereitet in den zweiten reinzulaufen, weil man eventuell ein paar Fragen hat, weil man sich nicht mehr komplett daran erinnert, was halt eigentlich irgendwie so, was jetzt genau Phase war irgendwie im ersten Teil. Auf der anderen Seite, würde ich behaupten, es geht schon und es hat natürlich auch was damit zu tun, wie kompliziert die Geschichte jetzt genau ist im zweiten Teil.
Genau, so würde ich das eigentlich auch sagen, denn das komplizierte oder komplexere Worldbuilding ist ja mehr oder weniger im ersten Teil passiert. Und das, denke ich, haben die meisten noch so im Hinterkopf. Was man wahrscheinlich so ein bisschen vergessen kann, sind so die Charakterkonstellationen. Wie war jetzt jede Figur drauf, wie war die andere Figur drauf? Und das ist, glaube ich, kein Spoiler. Viele von denen sind halt einfach im ersten Teil gestorben. Insofern hat sich das dann ja auch erledigt. Und die wirklich jetzt relevant sind für den zweiten Teil, lernen wir ja auch oft im zweiten Teil erst noch so richtig kennen. Insofern, klar, sollte man sich so ein bisschen noch darüber bewusst sein, wer ist jetzt eigentlich Paul? Aber ansonsten hat mir auch der Einstieg echt gut gefallen und bin auch sofort reingekommen. Marco, wie war es bei dir? Hast du auch sofort den Wüstensand wieder gespürt?
Ja, ich finde es auch gar nicht so schwer mit dem Einstieg. Also Villeneuve hat ja nochmal so für Aufsehen gesorgt in den letzten Tagen vor diesem Podcast, weil er nochmal betont hat, wie sehr er Dialoge hasst. Er hasst es, dass Leute dauernd Sachen erklären müssen, wobei ausgerechnet in Dune 2 im Verhältnis zu all seinen anderen Filmen am meisten, finde ich, erklärt wird, auch mehr als im ersten. Die sind zwar beide zusammen 6 Stunden, also jeweils fast 3 Stunden, aber gefühlt so nach der Drehbuchdramaturgie, und da wird mir Laura vielleicht recht geben, ist so der erste Teil fühlt sich fast schon eher an wie die ersten 30%, so mit dem ersten Plotpoint, und dann wird das Tor hinaufgestoßen in die neue Welt, in dem Fall die Wüste, weil auch wenn sie schon vorher auf Arrakis waren, jetzt erst begibt er sich zu den Fremen, jetzt erst öffnet sich das Tor. Insofern war der erste auch kein runder, abgeschlossener Film, sondern schon sehr dieses Tor aufstoßen, jetzt geht's erst los. Und ich meine, ganz streng genommen, da er das über 3 Filme strecken möchte, wenn denn ein dritter kommt, fühlt sich das ja auch sehr wie der Mittelteil eben auch an. Ja. Ich finde, im ersten wird auch sehr wenig erklärt. Auch das, was du gesagt hast mit den Computerships. Also ich weiß nicht mehr, ob Computerships richtig ist, weil es geht ja um das Selbstdenkende. Nee,
es ist
nicht,
aber das ist, ne? es ist so kompliziert, ja, genau, und umständlich, dass man, also ich wollte es auf einen Begriff runterbrechen, den jeder versteht.
Aber das ist schon ein gutes Beispiel dafür. Genau, dass du das Problem hast, und ich hätte jetzt auch das Problem, wie beschreibe ich das jetzt? Es gibt keine Computer. Ah, nee, warte, irgendwie gibt's ja schon. Taschenrechner gibt's schon wieder nicht. So, also was gibt's denn und was gibt's denn nicht? Und warum gibt's denn Bildschirme oder zumindest diese Hologramme, aber keine richtigen Bildschirme? Es ist ganz komisch. Einfach gesagt ist halt, dass Frank Herbert eine Welt erschaffen wollte, die feudalistisch ist, also sehr mittelalterlich. Deswegen kann man auch bei Game of Thrones sehr viele Parallelen ziehen zu Dune, dass sich da ein gewisser George R. R. Martin sehr hat inspirieren lassen von der Welt von Dune und der Politik hinter dem Thron. Das merkt man schon. Und das hat einfach mit dieser feudalistischen Welt zu tun. Und der Rest wurde erst nach und nach, auch in Dune selbst, so dazu gedichtet. Warum ist das eigentlich so? Warum haben alle Schwerter? Man fragt sich auch vielleicht, wenn man sich mit der Welt vorher nicht auseinandersetzt, warum haben denn trotzdem manche Lasergewehre dann im zweiten Teil? Das kann sich erschließen, muss sich aber nicht. Ich finde, das ist ähnlich wie bei Herr der Ringe. Weil Herr der Ringe, als ich die Filme ganz jungfräulich geguckt habe, ohne die Bücher wirklich gekannt zu haben, ohne mich mit der Welt groß auseinandergesetzt zu haben, sondern einfach nur die ersten zwei Filme war das noch, so zu gucken, bin ich erst so langsam in diese Welt reingekommen und auch erst sehr viel später habe ich kapiert, ah, deswegen ist das Bündnis so und so, weil das ist beim ersten Mal gucken vielleicht nicht ganz klar und ich habe bis heute nicht die Bücher gelesen und bin trotzdem einigermaßen jetzt in der Welt drin. Aber das ist dann so, das sind diese Hausaufgaben, die man dann noch machen kann, von denen Laura geredet hat, aber muss nicht, finde ich. Man es erschließt sich auch so. Warum es da jetzt keine Computerchips in Anführungsstrichen gibt, ist doch jetzt gar nicht so relevant. Und welches Jahr 10.000 das ist, also nicht nach christlicher Zeit, das ist noch viel weiter in unserer Zukunft. Das ist auch, hat auch wieder ganz eigene Gründe, aber es macht dann Spaß, sich damit auseinanderzusetzen, finde ich. Es erweitert die Welt sehr schön und man kann den Film aber auch für sich stehen lassen.
Ich glaube, das, was bei Dune, dem ersten Teil und jetzt aber auch dem zweiten Teil, so herausstechend ist, ist, dass es ein Film ist, der im Kino gesehen werden muss. Und dass es auf jeden Fall ein Erlebnis ist. Mhm. Und es ist halt auch, also es ist ein physisches Erlebnis wirklich, ja, ne? Also wenn du das richtige Kino hast, wo du halt wirklich auch den Ton fühlen kannst, dann ist es ein unglaublich physisches Erlebnis. Also ich habe den, ich weiß gar nicht, ihr habt den wahrscheinlich im Mathesa gesehen, ne?
Im Dolby Cinema, aber mit der echten Kontrastwert auf der Leinwand und natürlich Dolby Atmos. Also es hat uns ordentlich durchgeschüttelt.
Ja, ich habe ihn im Zoopalast gesehen. Und das würde ich auch jedem empfehlen, dass man halt wirklich irgendwie jetzt nicht das kleine nischige Programmkino um die Ecke dann irgendwie für diesen Film sich aussucht, weil, also es sei denn, das ist so ausgerüstet, ne? Also jetzt nichts gegen kleine nischige Eckkinos, weil da gehe ich auch sehr gerne hin. Aber ich glaube, um den Film wirklich zu fühlen, sollte man eben darauf achten, dass man auf jeden Fall technisch da ausgestattet ist, um den auch wirklich irgendwie in all seiner Bandbreite irgendwie genießen zu können. Und dementsprechend, also eben nochmal auf das, was ich vorher gesagt habe, zurückzukommen, das ist halt, es ist schön, wenn man halt die Hausaufgaben vorher gemacht hat, wenn man vorher irgendwie sich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt hat, weil dann sieht man vielleicht noch bestimmte Nuancen, die man sonst irgendwie auch überschauen könnte, übersehen könnte. Aber es ist halt am Ende des Tages auch nicht wichtig, weil du kannst auch einfach 3 Stunden in diesen Film reingehen und wirklich sagen, ich genieße jetzt einfach nur die Show.
Mhm. Und eine Show bekommen wir auf jeden Fall geboten. Würde ich jetzt einfach mal gleich zu den Pros und Cons kommen, denn alles Visuelle in diesem Film ist eigentlich die große Stärke des Films. Also die Welt wirkt riesig, bombastisch und sie wirkt auch vor allem echt. Ich habe jetzt den Film aus den 80ern nicht gesehen, aber natürlich kenne ich einige der Ausschnitte. Und ich fand, da sieht das alles immer nach Kulisse und nach Kostüm aus. Also ich bin da immer sofort ein bisschen abgeschreckt und dadurch kann ich auch nicht so gut in diese Welt eintauchen. Während ich jetzt bei Denis Villeneuve's Dune, wirkt das alles kohärenter. Und ich habe eher das Gefühl, das ist wirklich eine eigene Welt. Und die Leute tragen diese Kostüme, weil das eben da so Brauch ist oder weil die sich über die Jahrtausende so entwickelt haben. Und nicht, weil sich das irgendein Kostümdesigner, irgendeine Kostümdesignerin im stillen Kämmerlein ausgedacht hat. Und ich meine, der erste Teil hat auch schon ordentlich vorgelegt mit den visuellen Sachen. Die waren ja auch echt richtig beeindruckend. Aber der zweite Teil, weiß ich, der war auch noch mal, weiß nicht, hat er eine Schippe draufgesetzt oder war das so auf einem Level? Was meint ihr?
Eine ganze Sandschippe da draufgesetzt, mindestens. Also, was man auch dem Film nicht anmerkt, ist, dass der Anfang war ursprünglich Teil des Endes vom ersten Teil. Er hat den Schnitt dann früher gemacht. Er hat Sachen davon schon für Teil 1 gedreht. Mutmaßlich, dass so vielleicht ein bisschen flashbackige, ich bin mir nicht sicher, aber zumindest der ganz, 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 ganz Anfang, der in der Wüste ist. Aber selbst der Teil fühlt sich losgelöst von Teil 1 an, finde ich. Also weil es nochmal beeindruckender, spannender inszeniert ist. Wobei, klar, die allerspannendsten Momente Richtung Höhepunkt, als die Satoka zum Beispiel in dieses Labor reinkommen, damit kann sich das so ein bisschen messen. Vielleicht hat er auch so eine Doppelung gespürt, die unnötig ist. Und deswegen das dann als Anfang von Teil 2 genommen. Aber weißt du noch, ich habe ja neben dir im Kino gesessen, ich habe dich noch angeschubst. Ich finde den Anfang schon mega geil. Ich so, nach 15 Minuten war ich schon komplett durchgeschüttelt von diesem Film. Ich liebe das. Also selbst wenn Laura komplett recht haben sollte, ne, dass es im Endeffekt mehr Style over Substance ist, für diesen Style gehe ich ins Kino dann ist das halt so. Weil das ist in der Perfektion fast unerreicht in den letzten Jahren, zumindest in diesem Scale. Und der fühlt sich auch die ganze Zeit so an. Guck mal, die erste Szene, wisst ihr noch, im ersten Teil, das war ein Flashback. Nicht ein Flashback, es war eine Vision von Paul, von den Harkonnen, wie sie eben das Spice ernten und dann überfallen werden von den Fremen. Und wir haben eine Szene, die so ist in Dune 2. Und das ist dasselbe Gefährt. Ich habe es mir extra nochmal angeschaut. Und selbst in Teil 1 wirkt es nicht so riesig, obwohl du es in der Gänze so siehst. Er geht ja hin, hat ja auch das Bildformat geändert für Teil 2. Er ist von CinemaScope auf 1,9:1 gewechselt, was fast 16:9 ist so ungefähr. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Das ist ähnlich dann der Effekt wie bei Jurassic Park 1, dass wenn du es in dem Format filmst, dass alles, was groß sein soll, noch größer wirkt. Das ist dasselbe Phänomen. Und du hast denselben Spice-Ernter der Harkonnen. Das ist dasselbe Modell. Ich habe es mir extra nochmal angeschaut. Und es ist aber so, als würdest du vor einem Hochhaus stehen. Du fühlst nochmal einen ganz anderen Scale in diesem Film. Das ist fast so, als wäre der erste Film wirklich nur ein Teaser gewesen für das, was uns im zweiten erwartet hat. Und Christopher Nolan hat ja so einen Vergleich zu Imperium schlägt zurück gemacht. Und da gibt es viele Gründe, glaube ich, warum er das gesagt hat. Außer, dass er in dem Moment, als er das gesagt hat, mit Denis Villeneuve zusammen auf der Bühne war. Muss man dazu sagen. Er hat das seinem Freund gesagt. Ich finde, das ist dein Imperium schlägt zurück. Aber.
Und er hatte den Film zu dem Zeitpunkt schon gesehen?
Ja, genau. Mhm. Also, soweit ich weiß. Aber es gab schon mehr Stimmen, die ihn gesehen hatten zu dem Zeitpunkt. Deswegen gehe ich fest davon aus. Das Ding ist, wisst ihr noch, als ein Imperium schlägt zurück, diese Anfangssequenz auf Hoth, als er zum ersten Mal diese AT-AT-Walker sieht, als die riesigen Füße durch den Schnee stapfen und beinahe Luke Skywalker zerdrücken, so diesen Gefühl des Scales hatte selbst Star Wars mit einem mondgroßen Todesstern bis dahin noch nicht so vermittelt. Das kam erst im zweiten Film, in diesen ersten 20 Minuten. Und so ähnlich fühlt sich Dune 2 durchgehend an für mich.
Mhm. Ich weiß noch, wir hatten eine ganz interessante Unterhaltung, weil ich glaube, du warst so ungefähr ein oder zwei Wochen, nachdem wir Dune gesehen hatten, den ersten Teil in Berlin und wir waren irgendwie abends in einer Bar und ich meinte so zu dir, weißt du, was ich krass finde? Ich habe schon alles vergessen. Es ist irgendwie nichts hängen geblieben von diesem Film bei mir. Ich weiß noch, ich kam aus dem ersten Film so raus und also du wirst ja bei der Pressevorstellung dann auch immer gleich gefragt, ja und wie fanden Sie denn den Film? Was ist so Ihr erster Eindruck, Ihre Rezension und so weiter? Und ich weiß noch, dass meine einzigen Worte war, als ich aus dem Kino rauskam, wo so, boah, das war ein Brett. Also weil ich wirklich auch gar nicht, ich hatte nicht mehr zu sagen in dem Moment, weil ich einfach nur dachte so, buff. Und das fand ich total spannend, wie ich dann irgendwie bei mir selbst gemerkt habe, wie über schon so ein, zwei Wochen alles so aus meinem Gehirn so wieder rausgefadet ist. Weil ich weiß noch, ich meine, man sitzt ja da in diesem Kino und irgendwie, das brennt sich ja irgendwie direkt irgendwie so auf, es sollte sich eigentlich direkt in dein Gehirn so einbrennen. Das macht es auch, es fühlt sich so an, als würde es es machen. Und dann hat es aber keinen Nachhall. Und das hat mich beim ersten Teil wirklich dann im Nachhinein nochmal den Film hinterfragen lassen, weil ich mir so dachte, okay, wenn ich erstmal diese krasse physische Reaktion auf einen Film habe, direkt initial, nachdem ich den Film gesehen habe, und dann zwei Wochen später kann ich nichts mehr davon in meinem Körper und in meinem Gehirn nachhallen fühlen. Was heißt das genau? Was sagt das über den Film aus? Und das spielt natürlich auch nochmal eine Rolle, wie ich jetzt auch den zweiten Film mir angeschaut habe, weil ich natürlich auch vom zweiten Film sehen wollte, okay, schaffst du das, was der erste Film irgendwo nicht geschafft hat? Und ich finde es beim zweiten Film fast noch eklatanter. Ich habe jetzt schon fast alles vergessen. Ich saß da drei Stunden im Kino gestern Nachmittag, Das ist noch nicht mal 24 Stunden her. Und es hat sich bei mir nichts festgebrannt.
Ich finde das halt eine interessante Beobachtung bei dir, weil bis zu einem gewissen Punkt gehe ich ja bei dir mit, wie so bei vielen Dingen. Und ich bin aus dem zweiten jetzt raus und war auch so. Also das ist jetzt ein Brett. Also nicht deine Worte, aber so habe ich mich gefühlt. Ich fühle mich erschlagen. Und habe auch in meiner Filmkritikerpflicht, habe ich ja trotzdem der Welt sagen wollen, wie ist das jetzt eher ein Daumen hoch oder Daumen runter? Und dann habe ich halt einfach blöd die Worte von Christopher Nolan zitiert, weil so fühle ich mich gerade. Ich fühle mich gerade so, als hätte ich zum ersten Mal das Imperium schlägt zurück gesehen. Mhm. Und mehr will ich dazu noch nicht sagen. Die passenden Worte muss ich erst finden. Und so ähnlich war es vielleicht auch beim ersten. Nur bei mir ist der Nachhalt deutlich stärker als bei dir. Bei mir sorgt der Nachhalt dafür, oh, ich will es nochmal sehen. Und Dune ist ja auch etwas, was mich nicht seit 1984, aber seit 1984er Film begleitet, aber sehr früh in meiner Kindheit. Ich glaube, ich habe Dune gesehen, bevor ich Star Wars gesehen habe, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Also es ist wirklich, also ich mag den ersten Dune. Ne? Fabian hat schon ein bisschen drüber geredet, klar, alles kostümig und so weiter, aber der hat so was Psychedelisches. Das mochte ich schon immer daran.
Der ist halt, David Lynch.
Ja, genau, dieser David Lynch-Style, ich liebe das. Mhm. Ich sehe halt auch, was daran Katastrophe ist, was David Lynch daran hasst. Jeder innere Monolog wurde offensichtlich mit Widerwillen da eingefügt. Das kann ich einfach, darüber kann ich hinwegsehen und kann so, wie soll ich sagen, halt dieses psychedelische Erlebnis einfach für sich nehmen. Und das hat auch mit mir was gemacht, das zum ersten Mal zu sehen. Und in meinem Kopf habe ich auch dauernd Vergleiche gemacht bei Dune 1 und auch wieder bei Dune 2 mit dem 84er-Film. Es gibt Sachen, die finde ich sogar im 84er-Film besser, aber insgesamt finde ich natürlich die neuen Teile deutlich besser. Und es halt schon nach. Danach habe ich immer so das Gefühl, so jetzt würde ich gerne nochmal die Wikis durchstöbern. Wie war das nochmal? Wie war das nochmal? Wie war das nochmal im Buch? Wie war das dann im 84er-Film? Wie ist das in dem Film? Das ist so ein Welt, so ein Franchise, das mich schon sehr gut kitzelt. Das mich sehr gut reinzieht. Ich lasse mich nicht zu sehr reinziehen davon, weil ich wühle mich schon für, auch beruflich, aber auch aus Liebe zur Nerdkultur, wühle ich mich ja schon durch Star Wars Wikis. Ich wühle mich durch Game of Thrones Wikis. Wenn ich jetzt noch anfange mit Dune, dann hört's komplett auf. Das ist so ähnlich wie meine Liebe und vielleicht sogar Hassliebe zu den Dark Souls Spielen oder Elden Ring und so. Die haben so viel Lore, so viel Hintergrundwissen. Ich lasse mich gerne für die Dauer des Spiels drauf ein und danach mache ich einen harten Cut und dann ist es wieder gut. Aber vieles davon hält für mich nach. Gerade bei Dune 2 fand ich, da kommen wir zu diesem Style, oder ist es Style over Substance oder nicht? Ich finde so vieles davon, auch von dem Style her, auch von dem Kostüm her, auch die Art, wie es inszeniert ist, das hat das Source Material schon hergegeben, dass es so ein zeitloser Abgleich auch mit der Politik ist, gerade im Nahen Osten. Und hier habe ich das noch mehr gespürt, als sowieso schon, als es auch die Vorlage hergibt. Es ist das einfachste Ding. Und wenn es nur das Kostümdesign der Harkonnen ist, wie er die Harkonnen inszeniert. Guck mal so einen Film an, wie, ganz blöd gesagt, Rambo 3, der in Afghanistan gespielt hat. Die inszenieren die Harkonnen schon in den ersten Minuten in Dune 2 so wie Rambo 3 die Spetsnaz, also die russische Spezialeinheit, gezeigt hat, als sie so dieses Cave infiltrieren und Rambo jagen. Das klingt jetzt so banal, dass ich diesen banalen Action von diesem Trashfilm gerade mit Dune vergleiche, aber so vieles Weltliche, was wir an Krieg in der Gegenwart und in den letzten 30 bis eben 70 Jahren erlebt haben, wird in Dune wiedergespiegelt. Erst im Roman und eben was in der jüngeren Vergangenheit passiert ist, finde ich auch sehr stark in Dune 2. Und der Film halt, gerade weil diese Parallelen noch stärker sind, finde ich noch viel mehr bei mir nach.
Ich glaube, das ist aber, da sprichst du gerade was an. Ich glaube, und da hat sich bei mir gestern im Kino viel, viel quergestellt, weil ich das als wahnsinnig neokolonialistischen Blick empfunden habe. Und es mir, also ich hatte teilweise gerade mit der politischen Dimension des Films, und klar muss man da immer beachten, okay, es ist halt natürlich, es basiert auf einer Vorlage, die halt einfach schon ein paar Jahrzehnte alt ist, fand ich es teilweise schwierig, mir anzuschauen, gerade weil wir halt 2024 haben und weil ich erwartet hätte, dass da noch mal eine Sandschippe draufgelegt wird, inwieweit man da einen Blick irgendwo ändert oder auch vielleicht tiefer einsteigt irgendwie in das Vorlagematerial.
Ich verstehe den Punkt nicht, weil ich finde, gerade dadurch, dass es doch Kolonialisierung offensichtlich so hart kritisiert in Dune 1 und in Dune 2 oder in der Welt von Dune, verstehe ich nicht, inwiefern das schlecht gealtert ist.
Naja, was macht es denn damit? Also, es kritisiert, inwiefern? Weil wir alle sehen, dass es scheiße ist?
Ja.
So blöd es klingt. Und was macht es dann damit? Was ist so der nächste Schritt?
Der nächste Schritt ist, dass daraus weiter Böses entsteht.
Ich finde es halt spannend, dass also ich glaube am stärksten ist es mir aufgefallen an der Figur von Stilgar, also Javier Bardem. Er wird im ersten Teil eingeführt als jemand, der sehr irgendwie stark, wortstark ja auch ist. Ne? Also er kommt da rein, marschiert in diesen Raum und man weiß auch nicht irgendwie und kennt, also Atreides kennen ganz offensichtlich seine Kultur nicht und dementsprechend wird dann halt auch viel irgendwie missinterpretiert von dem, was er da so sagt. Aber gleichzeitig ist es gleich so ein Achtungsmoment. So ein, okay, alles klar, der Typ hat was zu sagen, der ist auf jeden Fall ein starker Anführer und wir können mit dem, wenn wir möchten, können wir mit dem zusammenarbeiten. Und also der hinterlässt einen Eindruck. Und ich finde es interessant, wie die Figur im zweiten Teil dann runtergebrochen wird. Und zwar zu, also immer mehr zu in die Entwicklung als Fanatiker.
Ja.
Und das Problem, was ich da empfunden habe, ist, dass ich gemerkt habe, wie sich die ZuschauerInnen bei uns im Kino zu ihm verhalten haben. Und sie haben über ihn gelacht. Sie haben nicht mit ihm gelacht, sie haben über ihn gelacht. Weil es halt so lächerlich ist, wie er sich verhält. Also wenn er dann halt eben alles, was halt irgendwie Paul Atreides irgendwie macht und tut, immer wieder unter der Linse sieht irgendwie, oh, aber er ist der Auserwählte. Natürlich sagt er, er ist nicht der Auserwählte, aber genau das macht ihn zum Auserwählten, weil natürlich würde der Auserwählte das nicht sagen. Und das finde ich halt schwierig, weil da nimmt es schon mal einen ganz großen Teil weg von dem, was man an Perspektive hätte aufmachen können, von der Fremenkultur auf, weil ich mal auf Paul Atreides. Und ich meine, also das ist wahrscheinlich eine Diskussion, die wir vielleicht im Spoiler-Teil irgendwie noch ein bisschen tiefer führen könnten. Ich finde halt, es gibt die Option, diese Geschichte, auch wenn sie halt einfach ein paar Dekaden alt ist, nochmal auf eine andere Art und Weise aufzumachen. Und die für mich persönlich interessanter wäre. Ich glaube, das ist das, was am Ende für mich dann halt einfach irgendwie bei dem Film gestern mich nicht so abgeholt hat. Ich habe es als eine wahnsinnig langweilige Geschichte empfunden, weil, und das basiert natürlich darauf, also das hat natürlich was damit zu tun, dass alles, was wir in Sci-Fi kennen, auf Dune basiert, ne? Also das heißt, die Geschichte an und für sich ist ja die Vorlage für so viele andere Geschichten. Und dementsprechend kennen wir die Geschichte natürlich in- und auswendig. Aber es ist, wird halt eben auch kein Versuch gemacht, sich weit von dem Originalmaterial zu entfernen. Da wird natürlich irgendwie genau das gesagt, ne? Ich will nah an dem Originalmaterial bleiben. Und dann läufst du halt einfach Gefahr, dass du aber auch nichts Neues, Spannendes mehr erzählst und eine neue, spannende Perspektive aufmachst. Und dann geht es mir persönlich halt einfach so, dass ich mir so denke, okay, diese Kritik, ich kenne die Kritik, ich finde, die Kritik ist nicht mehr, also die bleibt natürlich zeitgemäß, aber die Perspektive ist nicht mehr zeitgemäß, weil es ist die Perspektive von der Kolonialmacht. Und ich wäre aber viel interessierter daran, mir nochmal eine andere Perspektive zu geben.
Ja, da kann ich nur dagegen halten, genau das macht doch Dune 2 für mich. Er legt so sehr den Fokus auf Chani, was er auch schon im Vorfeld angekündigt hat. Aber Chani ist halt deine Identifikationsfigur für die Fremen, für genau die andere Seite, genau das, was du gerade kritisierst. Chani ist doch genau diese andere Perspektive. Es ist eine Modernisierung, eine Emanzipation von der Vorlage. Und was du gerade an Stilgar kritisiert hast, ist ja eine der wesentlichen Aussagen des Films, religiöser Fanatismus, also der Vorlage auch. Und wie sehr wie sehr man einem falschen Propheten nicht vertrauen darf. Etwas, was in der Vorlage sogar im ersten Buch gar nicht mal so super stark war. Villeneuve erhöht das ja nochmal, weil das war auch der Grund, warum Frank Herbert überhaupt ein zweites Buch geschrieben hat, weil die Leute das erste Buch nicht verstanden haben. So viele Leute haben das erste nicht verstanden und trotzdem, also sie haben halt einen Luke Skywalker gesehen und keinen Anakin Skywalker. Und deswegen hat er Dune Messiah geschrieben. Und vielleicht auch deswegen ist Stilgar dann schon fast in dieser parodistischen Rolle, da gebe ich dir recht. Also da hat es viel Lachen-Kino gegeben, wobei ich auch glaube, dass das die Absicht des Films war. Fabian wird sich erinnern, dass ich zu uns in die Reihe so gedreht habe und gesagt habe, sie gehen voll rein in Life of Brian. Das ist gerade das Leben des Brian von Monty Python. Egal, was der vermeintliche Auserwählte tut oder sagt, der Fanatiker wird darin eine Bestätigung seiner Meinung sehen. Und ich finde das aber einen wichtigen Teil der Kritik an dem Ganzen. Auch einer, der so unglaublich offensichtlich in your face ist. Und dass es wichtig ist, dass man an der Stelle auch ein bisschen darüber kichert. Weil man, wie soll ich sagen, womit man es einfach versteht.
Ja, was ist da trotzdem, verstehst du nicht? Es ist ja trotzdem, die Geschichte ist ganz klar. Wir haben diese zwei weißen Menschen, die kommen in eine Kultur, die komplett BPOC geprägt ist. Wir haben quasi die Kolonialmacht, die sich ausgibt als Teil dessen und das quasi sozusagen irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch unterläuft. Da haben wir natürlich nochmal zwei verschiedene Perspektiven. Wir haben die Perspektive irgendwie von Lady Jessica, die natürlich eine ganz andere Agenda nochmal fährt als ihr Sohn. Und dann hast du auf der, dann hast du aber, dann stoppt das irgendwo da. Weil es ist halt, okay, du hast halt eben diesen weißen Auserwählten und irgendwo ist natürlich eine Kritik daran, dass es halt dieser weiße, heteronormative, männliche Auserwählte ist. Und dann wird aber das Einzige, was dann irgendwie noch draufgelegt wird, was sich halt unterscheidet von der Vorlage, ist dann halt Chani, die halt aus völlig unerklärlichen Gründen sagt, nö, ich vertraue dem nicht. Und es ist aber auch ein Bruch unten in ihrem Charakter irgendwo drin, weil du hast halt natürlich irgendwo, du hast ja, sie ist ja die Erste, die ihm auch immer hilft. Und sie ist ja auch die Erste, die ihm dann nochmal ein anderes Vertrauen entgegenbringt, indem sie ja tatsächlich auch eine Beziehung mit ihm eingeht. Und gleichzeitig spielt sie aber die Rolle derer, die halt sagt, ja, aber er gehört nicht zu uns. Und das kannst du machen, das ist alles fein, ne? Also more power to her, dass sie halt irgendwie ihn gleichzeitig irgendwie sexy findet und aber auch kritisiert. Es ist aber an und für sich, ich finde die Geschichte einfach nicht spannend, weil es halt einfach schon 50.000 Mal so erzählt worden ist. Und das ist meine Kritik daran, dass, und ich weiß, da kannst du am Ende des Tages, kannst du natürlich immer sagen, ja, aber das ist natürlich das Ursprungsmaterial. Ja, ist es auch, genau. Und dann muss man sich halt die Frage stellen, okay, will ich den Film, also will ich jetzt persönlich, ich Laura, will ich so einen Film 2024 mir anschauen? Ist das jetzt spannend für mich? Habe ich das Gefühl, der macht mir eine neue Perspektive auf und gibt mir irgendwie was mit, wo ich halt so denke, wow, politisch gesehen habe ich da echt irgendwie was, da habe ich jetzt was mitgenommen aus dem Film. Muss ich als Laura sagen, nee. Da habe ich nichts mitgenommen aus dem Film. Das ist nichts, was irgendwas aufbricht, was mir irgendwie eine neue Perspektive irgendwie gibt, sondern es ist sehr viel althergebrachte Geschichte.
Es ist halt die Frage, erwarte ich das von einem Blockbuster? Also ich muss jetzt, glaube ich, sehr lange nachdenken, wann mir ein Blockbuster mal wirklich irgendwie eine neue, frische Perspektive gegeben hat. Mir fällt da jetzt spontan tatsächlich keiner ein. Also die Filme, die wirklich irgendwie eine neue Geschichte erzählen oder eine frische Perspektive bringen, das sind ja eher die kleineren Filme.
Gebe ich dir recht, ja. Das stimmt. Aber dann ist es trotzdem die Frage, es ist ja immer noch Kunst. Will ich diese Kunst sehen oder es spricht sie nicht?
Ich muss jetzt an der Stelle so mal reinkrätschen, weil du gibst es an einigen Stellen, es ist so modernisiert, dass du gar nicht mitgekriegt hast, wie modernisiert es ist, weil die Atreiden sind nicht komplett weiß. das sind People of Color. Das war schon im ersten so, auch wenn du ihn komplett vergessen hast. Und die Fremen sind auch weiß. Die sind nicht nur People of Color, sie sind mehrheitlich hier People of Color, aber sie sind nicht nur weiß. Die Fremen sind keine ethnische Minderheit, sondern sie sind vor tausenden von Jahren auf Arrakis eben angesiedelt und es sind eben alle möglichen Hautfarben. Sie sind mehrheitlich nicht nur weiß. Also,
und jetzt im Film haben sie es aber geändert.
Trotzdem wird im Endeffekt der White Savior Trope wird ja kritisiert und dafür müssen natürlich die beiden weiß sein.
Ja, ja, klar.
Es wäre so, als würde ich jetzt, weißt du, natürlich sind die Nazis im Zweiten Weltkriegsfilm weiß besetzt. So, was soll ich, das ist jetzt kein Kritikpunkt für mich. Verstehst du?
Nee, ich weiß, deshalb sage ich ja auch, also deshalb komme ich auch wieder dahin zurück. Die Frage ist halt einfach nur, ist das eine Geschichte, die ich 2024
ich so Ich will auch 2024 Weise Geschichten über Nazis hören, ja.
Ja, was ist doch.
Ja, verstehst
du? Ich möchte auch 2024 Geschichten über Nazis hören, ja, definitiv. Aber ich glaube, auf dem Level, auf dem ich das irgendwie erzählt bekomme, das, also wo ich einfach auch nochmal inhaltlich mehr geboten bekomme und auch ein bisschen mehr bekomme zu dem Wie, und da kommen wir wahrscheinlich auch zu dem zurück, irgendwie, wie viel Dialog gibt es in dem Film und wie viel wird wirklich gesagt in dem Film und wie viel wird einfach stehen gelassen und wie viel kann man dann irgendwie tatsächlich daraus mitnehmen. Das ist doch die Frage. Ist das jetzt ein Film, der mich persönlich da irgendwie inspiriert oder nicht? Und wie gesagt, es ist eine sehr, sehr persönliche Kritik von mir als Laura, die in diesem Film sitzt und sagt, ja, okay, es ist halt wirklich ein bisschen lame.
Ein bisschen lame. Ich würde gerne noch auf andere Kritikpunkte zu sprechen kommen, weil wir jetzt schon hier sehr tief in die Materie reingegangen sind, auch schon an einem ganz anderen Punkt, als ich das eigentlich wollte. Wir sind ja hier eigentlich immer noch im spoilerfreien Teil. Also das heißt, wenn jetzt die Leute da draußen dann hören, okay, ist das jetzt eigentlich ein guter Film, ist das jetzt ein schlechter Film, lohnt sich das da mir in den Kino anzugucken? Ich glaube, das kann man jetzt hier schon einigermaßen abkürzen. Wenn ihr den ersten Teil geguckt habt und ihr habt den ersten Teil gefeiert, dann geht auf jeden Fall auch in den zweiten Teil rein. Es heißt aber nicht, dass der zweite Teil nicht auch kritikwürdige Sachen hat. Wir haben es jetzt schon mit dieser White Savior Trope angesprochen. Aber ich würde gerne noch einen zweiten Kritikpunkt mal mit euch besprechen. Weil Laura hat den, oder nicht nur Laura, der ist ja auch im ersten Teil schon den Leuten aufgefallen. Und jetzt hier im zweiten Teil habe ich explizit mal drauf geachtet und es ist, weiß ich, genauso, wenn nicht gerade noch schlimmer. Denn es gibt in den Dialogen keinen oder fast keinen Subtext. Alles wird direkt angesprochen. Also seine Schwäche ist seine Sexualität, so können wir ihn kontrollieren. Ich muss das tun, dann kann ich das erreichen. Und das fand ich tatsächlich schon äußerst plump. Ich weiß nicht, ist euch das auch so aufgestoßen oder habt ihr gesagt, naja, es ist halt einfach der Stil von Denis Villeneuve, das passt schon?
Ich glaube, es ist Teil dessen, was ich eben gerade eben kritisiert habe, dass mir da halt einfach das Mehr fehlt. Dieses, ich möchte irgendwie intellektuell mehr rausgefordert werden von dem Film. Und dann gehört halt Dialog ganz, ganz stark dazu. Und ich bin auch absolut kein Fan von Informationsdialog, aber ich bin Fan davon, wenn Leute Sachen sagen, die sie anders meinen, also sprich Subtext. Und wenn ich selbst noch ein bisschen Arbeit leisten muss und sagen kann irgendwie, okay, ihr habt mir jetzt das gegeben, ist es wirklich das, was ihr mir zeigen wollt, oder muss ich da jetzt noch was irgendwie wegarbeiten, ne? Muss ich da ein bisschen graben, um das verstehen, oder springt mir halt eigentlich der komplette Inhalt schon ins Gesicht? Und ich glaube, das ist beim zweiten Teil vielleicht eventuell noch stärker so wie beim ersten Teil. Aber ich glaube, es hat halt viel damit zu tun, was halt irgendwie tatsächlich Denis Villeneuve machen möchte. Ich glaube, Denis Villeneuve als Regisseur hatte einfach gar nicht das Interesse daran. Und ich meine, das sagt er ja dann auch, ne? Wenn er sagt irgendwie, ja, das ist mir ja eigentlich schon wieder zu viel Dialog gewesen, das irgendwie über diese Ebene zu erzählen. Ich glaube, da geht es wirklich viel mehr um das Erleben. Also ich möchte irgendwie in diesem Kinosaal sitzen und das einfach irgendwie mit komplett über Bilder erzählen. Die Frage ist halt, schafft er es zum Beispiel auch über die Bilder den Subtext aufzumachen? Das ist eine Frage an euch tatsächlich.
Welchen Subtext meinst du jetzt konkret? Also, dass die White Savior Trope aufgebrochen wird?
Naja, ich finde, macht sehr viel im Subtext. Ja.
Ja, gib mal ein Beispiel.
Ein Beispiel ist, womit ich mich halt bei dem Film erwische, und das ist das, was du gesagt hast. Du sagst ja, findest es lame. Ich finde halt, und es würde dir im Endeffekt, ich fasse es mal zusammen, nichts Neues erzählen, was keine Erkenntnis, die Laura nicht schon hat. Das Ding ist, dieser Bombast, den wir erwähnt haben, diese Gänsehaut, dieser Scale, den wir alles haben, das ist ein Film, bei dem ich permanent das Gefühl habe, ich will gerade mit Paul jubeln und ich würde für diesen Anführer sterben und ich weiß gleichzeitig aber ganz genau, dass das alles falsch ist. Und das ist selbst zu einem Zeitpunkt in dem Film so, wo selbst dem allerletzten Zuschauer im Saal klar ist, dass es falsch ist. Also nachdem er dieses Poison of Life, oder? Wie heißt das immer? Water of Life getrunken hat. Selbst zu diesem Zeitpunkt, wenn er jubelnd vor allen Fremen steht, ich finde, der Film ist in den Momenten so gut darin, dieses Gefühl zu transportieren, warum Menschen solchen Menschen folgen. Weil man erwischt sich selbst dabei. Und das passiert eben auch durch Subtext. Zum Beispiel, indem die Kamera untersichtig filmt. Zum Beispiel, indem die Musik immer weiß, wann muss ich das Liebesthema einspielen, weil ich ihn persönlich darstelle. Oder wann habe ich die heroischen Themen und wann mache ich den harten Cut und bleib einfach nur bei dieser Wüstenatmosphäre und lass die Sonne aufgehen. Es sind so viele dieser Momente, die dich in diesem Film verlieren lassen. Und ich finde, da arbeitet er eigentlich sogar durchgehend mit Subtext, weil das eine große Stärke ist. Ich meine, da bin ich ja bei dir. Sie sagen alles, was sie denken. Da ist nicht viel Subtext in den Dialogen, überhaupt nicht. Das ist, also wenn ich nicht wüsste, dass es nicht ganz 1:1 das Buch ist, würde ich sagen, es fühlt sich an, als wäre es 1:1 einfach ein Buch, in dem man ja über Dialog erzählen muss. Aber in den Bildern selbst, diese Bildsprache, das macht ja was mit dir.
Ja, ich glaube, also ich finde, ja, finde ich absolut relevant. Habe ich auch so empfunden.
Du verstehst, warum ich gerade wegen sowas der absoluten Meinung bin, dass das noch relevanter ist als je zuvor. Ich habe wirklich so vieles davon erinnert mich gerade an das, was eben im Osten passiert oder selbst in der Ukraine passiert. Also, oder, weißt du, das ist so.
Ich glaube, mich interessiert das, oder mich erinnert es teilweise eher mehr, was auch in Social Media im Moment gerade passiert.
Von mir aus auch das, ja klar. Da hast du recht. Ich finde das, und das kommt alles noch so viel schön mehr raus im Zweiten, auch wenn es absolut on your nose ist. Das ist mir so klar. Und das macht den Film vielleicht sogar noch stärker, weil diese Diskrepanz doch einem klar ist. Das ist so, der Film ist nicht subtil. Also ich sage, er hat Subtext, aber er ist nicht subtil. An keiner Stelle ist dieser Film subtil. Und das bis zum Schluss nicht. Und ich bleibe auch dabei, die Perspektive durch Chani, das war eine sehr clevere Entscheidung. Wenn ich das vergleiche mit dem 84er-Film oder so, wie ich das Original bis jetzt verstanden habe, ohne das Originalbuch gelesen zu haben, ich kenne es nur in Auszügen, weil ich sehr viel vom Hörbuch mitgehört habe. Chani ist quasi das Gewissen des Films gerade. Sie ist die eine mit diesem Blick und er ist auch, übrigens auch, was zu diesem subtextualisierten Erzählen dazu gehört, ist, viele der Einstellungen, der Kameraeinstellungen, die Chani hat, spiegeln Kameraeinstellungen aus dem ersten Film. Ganz viele. Vielleicht sehr prominent zum Beispiel im Trailer, dieser Shot von der Vision aus der Zukunft, in der Paul Atreides zusammen mit den Fremen gegen die Harkonnen kämpft und man sieht das Kampfgetümmel und die Kamera fährt langsam auf ihn zu, der Helm öffnet sich und du siehst seine Augen. Fast 1:1 diesen Shot hat Chani im zweiten Teil. Und wenn ihr auf das letzte Bild achtet, welche Person gezeigt wird und was uns der Blick sagen soll, das zeigt, was für ein Turn eben auch dieser zweite Teil eigentlich genommen hat. Und du hast viele dieser Momente. Du hast Momente, in denen Chani an den anderen Fremen-Truppen vorbeiläuft und sie ihr aber auf die Schulter tapsen, so wie sie das bei Paul immer wieder machen. Du hast solche Spiegelungen auf einmal und eben die andere Perspektive als die der reinen Kolonialmacht. Mit Chani hast du das auf einmal. Mit Chani hast du eine andere Art von Identifikationsfigur. Und wir müssten schon fast in den Spoiler-Part reingehen. Also dann würde ich gerne noch einen Punkt dazusetzen. Ist das vielleicht hier ein guter Punkt, um in den Spoiler-Part zu gehen?
Ja, ich glaube, wir sind sowieso schon weit in dem spoilerigen Bereich drin. Also.
Okay. Mein Punkt wäre nämlich, die Visionen von Paul sind unzuverlässig. Es geht hier ja um eine False Prophet Geschichte. Und es gibt zu diesen False-Prophet-Geschichten gehört auch oft die selbsterfüllende Prophezeiung. So, weil du etwas tust, passiert ja erst das und das. Und im ersten Film hast du ja die Vision davon, wie Paul seinen heiligen Krieg führen wird. Und selbst wenn ihr jetzt immer noch zuhört, obwohl ihr den Film nicht gesehen habt, also die Spoiler euch nicht kümmern oder was auch immer, das ist ja jetzt kein großer Spoiler, dass er das macht, was er sieht, was er macht. Aber in diesen Visionen ist Charney an seiner Seite. Gerade als er Caladan, glaube ich, heißt es, ne? Die Heimat der Atreiden wieder erobert und er in diesem Raumschiff sitzt und von oben herunterschaut auf die Fremenkrieger, die ihm fanatisch zujubeln, neben ihm steht Charney an seiner Seite. Und das wissen wir jetzt nach dem Ende von Teil 2, wird so nicht passieren. Zumindest müsste noch viel passieren, damit sie genau so wie da an seiner Seite steht. Und das ist jetzt schon erstes Indiz für uns Zuschauer, dass seine Visionen unzuverlässig sind. Was etwas ist, was erst Dune Messiah dann auch wirklich aufgegriffen hat, damit er selber überhaupt in die Selbstkritik kommt. Also er merkt, Moment mal, ich habe gesehen, ich krieg ein Kit, aber ich habe 2 bekommen. Irgendwas stimmt hier nicht. So, das ist so wichtig, um nochmal diese False Prophet Geschichte so mit. Also Denis Villeneuve streut das so ein bisschen drüber. Das hat er so ein bisschen subtiler drin. Und das ist zumindest etwas, worüber man dann diskutieren kann. Da gibt es schon wieder Futter, um drüber nachzudenken. Aber weißt du, wenn du schon den ersten so halb wieder vergessen hast, dann sitzt du natürlich nicht wie ich da und so, oh mein Gott, das ist der gleiche Shot wie bei Paul. Oh, es ist so genial und das und das. Und dann, dass er auch genau mit Charney endet und in ihren blauen Augen. Und anstatt jetzt mit ihm. So, ich weiß gar nicht, was der letzte Shot von Paul Ich kann dir jetzt nicht sagen, was der letzte Shot von Paul Atreides in diesem Film ist. Weil der Film sich am Ende, er zeigt die wegfliegenden Raumschiffe und er konzentriert sich auf Charney. Es kann sein, dass sein letzter Shot sogar war, dass er den Befehl gegeben hat, dass sie den Heiligen Krieg jetzt führen. Und dann siehst du ihn nicht mehr. Das ist zumindest jetzt gerade so in meiner Erinnerung.
Ich glaube auch, dass es so war, ja.
Und das ist subtil. Es ist eigentlich subtil, weil Denis Villeneuve sich von dieser Person endgültig entfernt.
Ist das subtil?
Ist es dir aufgefallen, dass das der letzte Shot ist?
Ja, natürlich ist mir aufgefallen.
Ich muss jetzt über nachdenken, was sein letzter Shot ist. Ich kann dir nicht genau sagen,
nee,
was sein letzter Shot
war. Mir ist natürlich aufgefallen, dass wir auch mit ihr enden.
Ja, das schon, das
also
schon.
Das ist ja auch nicht irgendwie, oder auch diese ganze, wie sie aufgebaut wird.
Ja, das ist nicht subtil. Ich sag dir ja, es ist vieles ein Holzhammer. Aber der Schnitt ist in diesem Fall subtil, weil du nicht merkst, Moment mal, ich habe ja Paul nicht gesehen. So, also überhaupt nicht gesehen, jetzt vielleicht eine Minute nicht oder so. Was halt komisch
Doch,
ist, für so ein Ende
schon.
Mit ihm als Held. Also mir ist es nicht direkt aufgefallen.
Ich finde schon. Also ich finde auch zum Beispiel irgendwie am Ende vom ersten Teil irgendwie gibt es ja eine ähnliche Entwicklung. Und du hast ja beim Ende vom ersten Teil vor allen Dingen auch diesen einen Blick, den irgendwie seine Mutter ihm zuwirft, ne, so von hinten. Und auch das finde ich nicht subtil. Mhm. Also diese ganzen Blicke, die dann irgendwie immer die Dialoge irgendwie auch ersetzen, das ist ja, also nur weil es ein Blick ist und weil wir quasi reinlesen sollen, was diese Leute in dem Moment dann gerade empfinden und denken, heißt ja noch nicht, dass es dann in dem Fall sofort subtil ist, sondern wenn ja vorher schon alles irgendwie erklärt worden ist und gesetzt worden ist, dann ist es ja trotzdem relativ selbsterklärend. Auch eine Charney ist relativ selbsterklärend in dem Moment irgendwie, wenn sie eigentlich die Einzige ist, die immer wieder das Gleiche sagt über den Film, also immer wieder ihn kritisiert und sagt irgendwie, okay, du bist halt nicht einer von uns, und du kannst natürlich mit uns an unserer Seite kämpfen, das ist alles fein. Aber in dem Moment, wenn du diesen einen Schritt gehst und dich über uns stellst, kann ich dir nicht mehr vertrauen, kann ich dir nicht mehr folgen. Das ist ja das, was sie die ganze Zeit sagt. Und dann ist es, finde ich, auch nur die logische Konsequenz, dass wir auf ihr enden, weil wir natürlich eben auch genau diesen Shift brauchen. Wir brauchen ja eine neue Identifikationsfigur, wenn wir ihn jetzt so langsam halt einfach irgendwie verlieren. Weil wir jetzt so langsam auch dadurch, dass er ja Entscheidungen trifft, und ich meine, ja, es sind falsche Prophezeiungen, die er teilweise sieht, aber trotzdem trifft er ja Entscheidungen. Also er sieht zum Beispiel, wenn ich in den Süden gehe, dann passiert das. Und er geht trotzdem in den Süden, dann trifft die Entscheidung. Und ja, es ist keine einfache Entscheidung für ihn, aber trotzdem trifft er sie. Und er weiß ganz genau, was es für ihn bedeutet. Und das ist, finde ich, genau dieser Moment, wo es natürlich dann auch bricht und wo du genau mehr in Richtung ihr dann irgendwie schauen musst, irgendwie als Zuschauer, weil du halt, weil du natürlich merkst irgendwie, okay, ich wurde hier auf eine falsche Fährte geleitet, dass er überhaupt irgendwie jemand ist, dem ich vertrauen könnte. Ich würde behaupten, dass es schon im ersten Teil ja auch irgendwie, ich glaube, wir haben auch im ersten Podcast schon darüber gesprochen, dass wir halt einfach auch im ersten Teil natürlich schon gemerkt haben, dass da auch die Fährten schon gelegt wurden, dass er halt einfach irgendwie nicht unsere Identifikation ist, Figur ist, dass wir nicht ihm vertrauen können, dass wir nicht irgendwie darauf hoffen können, dass er halt irgendwie der Auserwählte ist, der tatsächlich irgendwie Frieden und Freude Eierkuchen bringt.
Das haben wir schon sehr viel auch aus den Sachen, die ich jetzt eigentlich noch ansprechen wollte, schon vorher weggenommen. Deswegen will ich vielleicht noch auf einen Aspekt eingehen. Und zwar, Paul Atreides ist ja ein charismatischer Anführer, der mit seiner Rolle struggelt. Jetzt im ersten Teil vielleicht noch stärker struggelt als jetzt im zweiten. Und da wollte ich euch mal fragen, ist Timothée Chalamet eigentlich fehlbesetzt? Oder ist er genau der Richtige für diese Rolle? Weil, um das vielleicht mal ein bisschen auszuhören, okay, habt jetzt nicht gleich sofort gesagt, ja, nein, deswegen will ich es noch ein bisschen ausführen, was meine ich damit? Er hat ja jetzt auch viele Filme angeführt und ich habe so im Social Media so ein bisschen das Sentiment gespürt, so wir haben eigentlich ein bisschen die Schnauze voll von ihm. Also es gibt jetzt ein bisschen zu viele Filme mit Timothée in der Hauptrolle. Und gerade auch bei Wonka haben wir ja drüber geredet oder gab es da einen Kritikpunkt. Ist er wirklich der Richtige für so jemanden, der einen wirklich mitreißt? Oder ist er nicht vielleicht eher doch so Call Me By Your Name mäßig, so der broody Teenager, der ein bisschen nachdenklich in der Ecke sitzt? Das war zumindest so, wie ich das so erst wahrgenommen habe. Trotzdem hat mich Timothée Chalamet in diesem Film tatsächlich auch als charismatischer Anführer überzeugt. Und jetzt wollte ich mal wissen, wie euch das gegangen ist.
Wir leben in einer Zeit, in der Timothée Chalamet ein Foto von seinem Kühlschrank machen kann und das geht viral. Deswegen finde ich ihn gerade so, ich finde ihn so unglaublich richtig dafür, dass er schon typecastet ist. Weil er so everybody's darling so ein bisschen ist. Bisschen natürlich, genau, das ist auch der Grund, warum ihn so viele hassen. Würde Taylor Swift wahrscheinlich genauso zutreffen. Aber er hat halt dieses Charisma. Und dass du dann so jemanden nimmst und der dann diesen Turn für den Charakter macht. Ich glaube, man sieht es im ersten Teil ganz gut. Leute, die nur den ersten Teil geguckt haben, nicht die Bücher kennen, sich nicht auf den Lore eingelassen haben und so, die haben sehr oft, obwohl auch der erste nicht gerade subtil ist, auch beim ersten sehr oft nicht gesehen, in welche Richtung diese Geschichte eigentlich diese Figur schubst. Und das funktioniert halt, weil es Timothée Chalamet ist, glaube ich, tatsächlich. Weil er nicht so darüber hinaus wächst. Gerade in dem Film ist mir so oft aufgefallen, dass er einfach diese typische Timothée Chalamet-Frisur rockt. Also wie prominent die eigentlich in Szene gesetzt ist. So, dass wirklich seine Silhouette halt. Er hat ja diese einzigartige Silhouette mit diesem komischen Frisur. Ich habe so mittendrin in dem Film gesessen und gedacht, wie kriegt man die Haare so hin, dass es so aussieht? Also es gibt diesen Timothée Chalamet-Kopf. Er ist wie Mickey Mouse. Wenn du nur seine Silhouette zeigst, weißt du genau, wer das ist. Und ist perfekt für eine ikonische Figur, perfekt für einen ikonischen Anführer. Und genau das dann so zu kontrastieren, finde ich halt interessant. Es gibt einen ähnlich gelagerten Film auf Netflix, den ich immer wieder empfehle, der das eigentlich schon vorweggenommen hat für Timothée Chalamet als Schauspieler, nämlich The King. Auch komische Frisur, eine nicht typische Timothée Chalamet-Frisur, aber ein ähnlicher Wandel. Dieser junge, ungeschliffene Diamant, der da eigentlich gar nicht so in die Rolle will, dann ein bisschen reingedrückt wird und ab einem gewissen Punkt sagt, nee, ich mach das auch und dann es recht nach Süden geht. So, das ist eigentlich genau dasselbe. Ihr kriegt Dune 1 und 2 in kurz in The King auf Netflix, dieser Film. Gegen Robert Pattinson kämpft er da übrigens, der einen guten Fate Rauter abgegeben hätte. Also, ja, ich finde, er ist typecastet sogar.
Echt? Ich fand Austin Butler aber so gut.
Er ist auch gut, keine Frage, aber Robert Pattinson fand ich in The King auch super. Gerade weil er so schlecht ist.
Ich erinnere mich daran. Ja, ich finde, Austin Butler war eins meiner Highlights in dem Film, tatsächlich. Den will ich nicht missen aus dem Film.
Der am wenigsten subtile Charakter.
Ja, aber der hat mir irgendwie Spaß gemacht. Ich fand es sehr lustig. Der ist richtig haut drauf. Aber das ist irgendwie, kann ich das in diesem ganzen Konglomerat von irgendwie falschen Prophezeiungen und so weiter, kann ich das irgendwie sehr wertschätzen, dass er mir genau das gibt, was ich irgendwie von ihm auch erwarte. Ich glaube, ich fand es sehr lustig, also ich gebe dem Ganzen jetzt nochmal eine weitere Ebene rein, und zwar Kampfstile. Weil ich finde zum Beispiel, dass Timothée, der ist halt, auch wenn er kämpft, halt so ein Spargeltarzan, ne? Also da, der hat auf jeden Fall Kampftraining gehabt, das will ich gar nicht bezweifeln. Mhm. Aber du siehst ganz genau, wenn du nur seine Silhouette siehst, siehst du ganz genau, wer er ist. Ich fand's lustig, wir haben nach dem Kino so ein bisschen drüber geredet, und dann kam so die Kritik auf, dass die Harkonnen halt einfach immer schwer, stark und langsam sind, und die Färben, die könnten, die rollen halt sehr viel. Und dass das halt so der Kampfstil irgendwie von den beiden ist, dass sie so irgendwie prägt. Mhm. Und ich finde, bei Timothée sieht man halt, ja, er rollt sehr viel, und er ist halt so ein bisschen starksick. Und irgendwie gibt es dem Ganzen dann vielleicht sogar noch eine andere Ebene, die irgendwie, finde ich, ganz charmant ist, weil wenn du tatsächlich so einen überpolierten Auserwählten hast, der halt nicht mehr, also der so perfektionistisch auch kämpft, vielleicht ist es genau das, was diese Rolle dann eben auch braucht, dass es halt so ein bisschen starksich ist. Und zu deiner Frage eben hinweg, irgendwie ist er jetzt der richtige Cast dafür? Ich glaube schon, dass er der richtige Cast dafür ist. Ich finde, bei Wonka konnte man die Frage eher stellen, weil bei Wonka hat mir persönlich halt irgendwie so das Weirde gefehlt, irgendwie so, was ich halt von Willy Wonka irgendwie so kenne und liebe. Und ich finde, das hat er nicht so gut eingefangen dort, weil es aber vielleicht auch nicht von ihm erwartet wurde, weil es halt der junge Willy Wonka ist, und dementsprechend muss er noch nicht so weird sein. Ja. Das kommt mit dem Alter. Ich finde, jetzt bei Paul Atreides macht es für mich Sinn, dass er ist.
Paul ist ja jetzt der, wo ihn alle in die Richtung hingeschubst haben. Er ist jetzt der Anführer, und am Ende des Films ja tatsächlich auch der Imperator, wenn auch nicht der ungechallengte Imperator. Ich glaube, ich habe das Buch auch nicht gelesen, aber was ich jetzt so von den Recaps und von den Wikis und so alles mitbekommen habe, ist das Ende des Films weniger ambivalent als das Buch. Also im Buch ist es ja so, Paul wird zum Imperator, und es ist eben noch die Frage offen, ob er dadurch den Dschihad verhindern kann, während ja der Dschihad im Film auf Pauls Befehl hin begonnen wird und Chani sehr enttäuscht ist von Paul. Jetzt wollte ich euch mal fragen, so vielleicht als Ausblick nach diesem zweiten Teil, wünschen wir uns da einen dritten Teil? Also seid ihr jetzt so invested, dass ihr sagt, ich möchte jetzt unbedingt wissen, wie es mit der Geschichte weitergeht? Oder Laura, bist du mehr so, nee, wenn das jetzt genauso plump ist wie Teil 2, dann kann mir das gerne gestohlen bleiben?
Ich glaube, ich würde mir den dritten Teil im Kino wiederum anschauen, weil es halt einfach, wie gesagt, dieses Erlebnis ist. Und ich bin schon großer Fan irgendwie von diesen Bildern, weil das halt, also irgendwo auf eine gewisse Art und Weise bringt es mich halt irgendwie so zurück zu den Ursprüngen des Kinos, irgendwie Lumière-Gebrüder, irgendwie das Publikum, das aufsteht und aufschreit, weil der Zug irgendwie auf sie zubrettert, und man denkt irgendwie so, oh nein, der fällt jetzt genau in den Kinosaal rein. Ich finde, das ist für mich Dune irgendwo auf eine gewisse Art und Weise, genau dieses Gefühl irgendwie von diesem Ursprung des Kinos, und dafür würde ich auch in den dritten Teil gehen. Ich glaube, diese Kritik, die ich da irgendwie vor allen Dingen jetzt am zweiten Teil habe, weil es halt für mich persönlich halt irgendwie das nicht subtil genug irgendwie erzählt oder genug Perspektiven aufmacht, es wird wahrscheinlich im dritten Teil dann auch so sein, ne? Also ich meine, warum sollte man die Erzählweise auch ändern für den dritten? Vielleicht wird der dritte mich ähnlich trotzdem wieder enttäuschen, das weiß ich nicht. Kommt drauf an, was sie erzählen und auch was sie mit Chani noch machen. Aber anschauen würde ich mir ihn auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass man, also ich persönlich glaube, dass man nach dem zweiten Teil einen dritten Teil braucht. Ich finde, die Geschichte ist nicht auserzählt. Ich finde, dass die ersten zwei Teile machen ohne den dritten Teil keinen Sinn. Starke These.
Ich glaube schon, dass die wesentliche Aussage getroffen ist, aber es fehlt die Conclusio halt oder die Katharsis von mir aus. Also der Ausklang, es ist halt so mittendrin auf. Das ist halt das Problem. Aber die Aussage ist getroffen. Also wenn es nicht weitergehen würde, wäre es für die Aussage okay, aber es ist nicht so inszeniert. Es ist überhaupt nicht so inszeniert. Da kommt ein Part 3. Also zumindest will Villeneuve ein Part 3. Auch wenn er dazwischen aber erstmal was anderes machen will und Zeit vergehen lassen will, so wie es die Geschichte auch eigentlich braucht.
Ja, aber zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, vielleicht auch nochmal wieder zurück, weißt du, für mich ist tatsächlich, diese Filme sind eine Dreiaktstruktur. Weil der erste Teil ist einfach nur der erste Akt gewesen. Genau. Und jetzt im Moment gerade geht es ja auch darum, irgendwie quasi da die These zu prüfen. Also diese These, ist Paul Atreides wirklich irgendwie der Auserwählte? Okay. Das wurde ja jetzt noch nicht gechallenged. Und wenn du jetzt die Geschichte an dem Moment wirklich komplett verlässt und irgendwie das so stehen lässt und sagst, ja, vielleicht nein, es gibt Kritik.
Achso, ich hätte das Nein jetzt so für voll genommen. Für mich ist das, für mich ist die Aussage getroffen, aber sie ist nicht gechallenged, wie du gesagt hast. Also muss man jetzt.
Ja, es wurde noch nicht auf den Prüfstand gestellt. Er wurde noch nicht auf den Prüfstand gestellt. Und ich finde, das ist ja normalerweise jetzt die Aufgabe von einem dritten Akt, das zu machen. Ja. Diese These nochmal zu überprüfen, und deshalb finde ich, die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt.
Ja, okay, da bin ich bei dir.
Ja, ob es soweit kommt, müssen wir dann natürlich erstmal sehen. Also du hast, glaube ich, schon angedeutet, dass Denis Villeneuve eben am Drehbuch von Dune Messiah sitzt. Er hat sogar gesagt, es ist fast fertig, und sowas schreibt man nicht in seiner Freizeit, also da wird es irgendeinen Auftrag vom Produktionsstudio schon geben.
Das ist nicht richtig, das hat er beim zweiten auch gemacht. Der zweiten hat er schon angefangen zu schreiben, wo es noch keinen Auftrag gab.
Okay, dann schauen wir mal. Aber er hat ja auch gesagt, for my mental sanity, I might do something in between, but my dream would be to go on one last time on this planet that I love. Also, Denis Villeneuve hat auf jeden Fall Bock. Jetzt ist die Frage, ob auch das Studio Bock hat und vor allem auch, ob die Zuschauerinnen und Zuschauer Bock haben. Denn natürlich hängt es auch damit zusammen, ob jetzt Dune Part 2 ein Erfolg wird. Und wenn wir uns mal anschauen, ich glaube, ich habe gesehen, 190 Millionen Dollar Budget, also ein bisschen mehr als der erste Teil. Und der Vorgänger hat ja mit großen Anführungszeichen 434,8 Millionen Dollar eingespielt. Das war allerdings auch noch in der Pandemie. Das heißt, aktuell haben wir die zumindest bei uns nicht mehr. Die Leute können ins Kino gehen, wenn sie wollen. Und es gibt ja auch aktuell keine echte Konkurrenz. Also, was läuft denn gerade im Kino, wo die Leute sagen, ja, ich habe Bock auf Blockbuster-Action, gehe ich jetzt in Dune Part 2? Nein, ich gehe lieber in, keine Ahnung, raus aus dem Teich. Nee, ja nicht. Also, das nächste, auch das kann man nicht so richtig vergleichen. 21. März kommt Ghostbusters in die Kinos. Aber, also, aktuell würde ich tatsächlich sagen, läuft Dune Part 2 ohne Konkurrenz. Insofern sind da wieder die Vorzeichen sehr positiv, dass der Film auf jeden Fall ein Erfolg wird.
Die Umstände könnten nicht besser sein. Und abgesehen von dem Kinoerfolg angesichts einer Pandemie, war das ein Streaming-Hit bei HBO Max. Der war auch lange Zeit auf Prime oder ist immer noch auf Prime. Also kann jeder den ersten Teil gucken, wann er möchte. Jetzt seit kurzem auch auf Netflix. Also viel mehr sehen können sie das nicht. Ist die Frage, wie viel davon bei den Leuten hängen bleibt und ob sie es wirklich sehen wollen oder nicht.
Also ich auf jeden Fall. Ich war nach dem ersten Teil ja ziemlich kritisch. Jetzt der zweite Teil hat mir da mehr davon gegeben, was ich wollte, nämlich mehr menschliche Regungen. Wir haben mehr menschliche, zwischenmenschliche Beziehungen bekommen, was ich sehr wichtig fand, um einfach der Figur Paul näher zu kommen. Und das Universum ist etabliert und jetzt können wir quasi den Vorhang aufziehen und eine richtig große Geschichte erzählen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, sie werden irgendwann nochmal von Dune wegkommen. Aber das habe ich schon nach Part 1 gesagt und es hat mich jetzt in Part 2 überhaupt nicht gestört. Insofern mal sehen. Ich weiß ja, wie es in den Büchern ist. Dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie fandet ihr Dune Part 2? Falls ihr schon im Kino wart, schreibt's uns gerne in die Kommentare. Außerdem haben wir auf Spotify auch wieder eine Umfrage. Was ist euer Lieblingsfilm von Denis Villeneuve? Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch, Laura und Marco, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Laura Samide, Marco Risch. Regie Ron Harupa. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.